Das kam ja fast ganz plötzlich, dass ich auf einmal schon gleich das Wort habe, weil man sonst noch einiges gewohnt ist. Es ist fast wie mit Weihnachten. Plötzlich ist es im Dezember immer Weihnachten. Ne? Man muss staunen. Ja, auch die heutige Botschaft hat irgendwie mit Weihnachten, konkret natürlich mit Jesus Christus zu tun. Wenn man auf den Plan geguckt hat, heißt es warten auf Jesus. Ich bin dankbar für das, was wir schon in der Einleitung hörten. Und ich denke, wir lesen gleich einmal den heutigen Text. Das ist Lukas Evangelium Kapitel 2. Wir hatten eben schon von zwei Personen gehört, zusammen mit dem Jesusknaben drei, Josef und Maria. Jetzt hören wir auch von zwei älteren Personen, die haben den Namen Hanna und Simeon. Gut, wer seine Bibel dabei hat, kann gerne mit aufschlagen. Lukas 2, die Verse 25 bis 38. Und siehe, es war ein Mensch namens Simeon in Jerusalem, und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels. Und der Heilige Geist war auf ihm. Und er hatte vom Heiligen Geist die Zusage empfangen, dass er den Tod nicht sehen werde, bevor er den Gesalbten des Herrn gesehen habe. Und er kam auf Antrieb des Geistes in den Tempel. Und als die Eltern das Kind Jesus hineinbrachten, um für ihn zu tun, was der Brauch des Gesetzes verlangte, dann nahm er es auf seine Arme, lobte Gott und sprach: Nun, Herr, entlässt du deinen Knecht in Frieden nach deinem Wort, denn meine Augen haben dein Heil gesehen, das du vor allen Völkern bereitet hast, ein Licht zur Offenbarung für die Heiden und zur Verherrlichung deines Volkes Israel. Und Josef und seine Mutter verwunderten sich über das, was über ihn gesagt wurde. Und Simeon segnete sie und sprach zu Maria, seiner Mutter: Siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und zum Auferstehen vieler in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Aber auch dir selbst wird ein Schwert durch die Seele dringen, damit aus vielen Herzen die Gedanken geoffenbart werden. Und da war auch Hanna, eine Prophetin, die Tochter Phanuels aus dem Stamm Asser. Die war hochbetagt und hatte nach ihrer Jungfrauschaft mit ihrem Mann 7 Jahre gelebt. Und sie war eine Witwe von etwa 84 Jahren, die wich nicht vom Tempel, sondern diente Gott mit Fasten und Beten Tag und Nacht. Auch diese trat zu derselben Stunde hinzu und pries den Herrn und redete von ihm zu allen, die auf die Erlösung warteten in Jerusalem. Ich möchte noch mit uns beten. Wie kostbar ist dein Wort? Wie wahrhaftig ist es? Und was für eine gewaltige Aussage. Gott, der Allmächtige, Ewige, Allwissende, wurde Mensch. In Jesus Christus. Ein kleines Kind. Hilflos. Was ist das für ein gewaltiges Wunder? Was ist das für ein Plan, den du mit uns Menschen hast? Dass du aus lauter Liebe zu uns deinen Sohn in diese Welt gesandt hast, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Danke, dass du uns segnest. Danke für diese Feiertage, für dieses Gedenken an deine Geburt und was daraus entstanden ist. Öffne uns auch jetzt bitte die Herzen. Amen. Es ist gewaltig. Warten auf Jesus. Dieser Ausdruck warten, der ist hier in Vers 25 auf Simeon gemünzt, genau im letzten Vers, in Vers 38, auf Hanna. Das hatten die beiden gemeinsam. Sie warteten. Und worauf und auf wen und wie sie warteten, werden wir noch im Laufe dieses Vormittages hören. Ich möchte zunächst Dietrich Bonhoeffer, einen gläubigen Theologen, zitieren. Er starb kurz vor Kriegsende im KZ. Er hatte sich gegen Hitler gestellt. Er hatte seinen Glauben bezeugt. Es kostete ihm das Leben. Er hat vieles gesagt, auch Lieder gedichtet. Ich möchte eine Aussage weitergeben von ihm, die heißt: Stern und Engel, Hirten und die Weisen künden uns das Große, was geschah. Und wir loben, danken und wir preisen, Gott ist nah. Das haben wir in diesen Weihnachtstagen auch erlebt, auch wer vorgestern hier war, wo wir ein großes Auftritt hatten von den Kindern unserer Gemeinde. Da haben wir wirklich erlebt, die Engel, die Hirten und die Weisen, sie alle verkündigten die Geburt Jesu. Aber Lukas in seinem Evangelium ergänzt die Aufzählung von dem, was Bonhoeffer hier sagt, Stern, Engel, Hirten und Weisen. Und er fügt noch zwei weitere Personen hinzu, die Gott auch priesen und bezeugten. Und das sind eben dieser Simeon und diese Hanna, die hier im Tempel dem Herrn Jesus, dem kleinen Jesusknaben, begegneten. Wenn ich mal die Verse davor lese, es hörte in Vers 20 mit den Hirten auf, in Lukas 2, da hieß es, und die Hirten kehrten wieder um und priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, so wie es ihnen gesagt worden war. Also wenn man Jesus begegnet, wie diese Hirten, aber auch wie unsere zwei, von denen wir heute sprechen, davon kann man eigentlich gar nicht schweigen. Das ist so überwältigend, das ist so wunderbar, das muss man einfach weitersagen. Und wir sehen hier, sie priesen und lobten Gott für alles, was sie, diese einfachen Menschen, diese Hirten, die praktisch das Volk Israel auch darstellten, sie waren Juden, was sie hier erlebt hatten. Die Weisen dagegen, die kamen wahrscheinlich erst einige Monate nach der Geburt Jesu. Die Hirten hatten Jesus in einer Krippe begegnet, wohl in einem Art Stall. Wenn man dann im Matthäus Evangelium liest von den Hirten, da kamen sie nach Bethlehem und fanden sie in einem Haus. Steht dort ausdrücklich. Also das war wohl einige Monate später. Und dazwischen ist eben diese Begegnung hier mit Hanna und Simeon. Und zwar etwa 6 Wochen nach der Geburt Jesu. Wie komme ich da drauf? Wir lesen mal weiter in Vers 21. Die Hirten ist abgeschlossen. Und jetzt Vers 21. Und als 8 Tage vollendet waren, als man das Kind beschneiden musste, da wurde ihm der Name Jesus gegeben, den der Engel genannt hatte, ehe er im Mutterleib empfangen worden war. Und ich denke, wir wissen alle, was der Name Jesus bedeutet, dieses griechische Wort, im Hebräischen so viel wie Josua oder Jehoshua. Das bedeutet, der Herr ist Rettung. Jesus rettet. Sein Name ist Programm. Wir hatten das auch schon vorher gehört, wo der Engel auch zu Josef und Maria sagte, sein Name soll Jesus sein. Im Alten Testament kommt übrigens der Name Immanuel einmal vor. Ich persönlich würde eher sagen, das ist so mehr wie ein Titel. Hinten EL ist ja, steht ja für Gott, Immanuel heißt eigentlich so viel wie Gott ist mit uns. Manche haben das mal so ausgedrückt, im Alten Testament sehen wir, Gott ist für uns. Die Evangelien sagen, Jesus, Gott ist mit uns. Und ab Pfingsten können wir als Gläubige sagen, Gott ist in uns. Welch eine wunderbare Steigerung. So eng können wir, wenn die Botschaft von Weihnachten unser Herz erreicht hat und wir den Herrn Jesus in unser Leben aufgenommen haben, so eng können wir in einer Beziehung mit dem lebendigen Gott stehen, durch seinen Sohn Jesus Christus. Es heißt ja auch von Jesus, er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Weder durch Religion, noch durch Gesetze, noch durch Meditation, gute Werke oder sonst etwas. Da Das Evangelium, die frohe Botschaft, sagt, da ist jemand gekommen, der hat für uns die Schuld bezahlt. Es ist vollbracht, es ist bezahlt. Hier in den Evangelien befinden wir uns noch in der Zeit vor der Gnade. Wir sind hier noch in der Zeit, wo das Gesetz, das Gott dem Volk Israel gegeben hat, existiert. Wir sehen das in dem Ganzen, was hier abläuft. Als 8 Tage vollendet waren, als man das Kind beschneiden musste, das war ganz klar im Alten Testament in den Büchern Mose festgelegt, dann sollte man das männliche Kind beschneiden am 8. Tag und man gab ihm dann auch den Namen. Und dann ein weiteres Gesetz, was wir in den Büchern Mose, im Gesetz Mose finden, ist Vers 22. Und als die Tage ihrer Reinigung nach dem Gesetz Moses vollendet waren, brachten sie ihn nach Jerusalem, um ihn dem Herrn darzustellen. Wie im Gesetz des Herrn geschrieben steht, alle männliche Erstgeburt soll dem Herrn geheiligt heißen. Und das möchte ich doch einmal aufschlagen in 3. Mose 12, dass wir uns einmal kurz ins Alte Testament hineinbewegen, um das Ganze auch zu verstehen. Da möchte ich einfach mal die 8 Verse von 3. Mose 12 lesen, kurz was dazu sagen. Es ist kurz, das Volk Israel befindet sich auf der Wanderung aus Ägypten heraus und Gott hat viele Gebote gegeben. Hier heißt es, und der Herr redete zu Mose und sprach, rede zu den Kindern Israels und sprich, wenn eine Frau schwanger ist und einen Knaben gebiert, so soll sie 7 Tage lang unrein sein. Sie soll unrein sein, wie in den Tagen, an denen sie abgesondert ist, wegen ihres Unwohlseins. Und am 8. Tag soll man das Fleisch der Vorhaut des Knaben beschneiden. Das ist das, was wir gerade hier gelesen haben in Lukas 2, Abvers 21. Dieses alttestamentliche Gebot galt zu dem Zeitpunkt, als der Jesus in diese Welt kam, noch immer. Und dann kommt das Nächste. Und sie soll 33 Tage lang im Blut ihrer Reinigung daheim bleiben. Sie soll nichts Heiliges anrühren und nicht zum Heiligtum kommen, bis die Tage ihrer Reinigung erfüllt sind. Wenn man diese 7 Tage plus die 33 Tage zusammenaddiert, dann kommt man nach Adam Riese auf 40 Tage. 40 Tage, also etwa 6 Wochen. Übrigens bei den Mädchen ist es genau die doppelte Zeit. Etwa 40 Tage, wenn man das zusammenaddiert, dann ist diese Zeit da, wo man laut Gebot im Alten Testament zu dem Priester gehen sollte. Zur Zeit Jesu war das natürlich in Jerusalem, im Tempel, um dort ein Opfer darzubringen. Dieser Gedanke, warum man für den erstgeborenen Sohn, es geht hier nur um den erstgeborenen Sohn, ein Opfer bringen sollte, macht das Alte Testament auch deutlich, wenn wir an die 10. Plage denken, die in Ägypten stattfand, wo der Würgeengel vorbeiging, da starb jede Erstgeburt von Mensch und Vieh. Mit Ausnahme bei den Juden, die ein stellvertretendes Opfer darbrachten, nämlich ein fehlerfreies, reines Lamm musste es sein, und die das Blut an die Türpfosten ihrer Häuser strich, wo der Würgeengel, der Todesengel das sah, ging er dran vorbei. Und das ist der eigentliche Gedanke, dass Gott sagt, die Erstgeburt gehört mir. Und nun sollen wir natürlich nicht unsere Erstgeburt, unsere jüngsten Kinder, unsere Söhne, den Erstgeborenen opfern, natürlich nicht. Sondern Gott hat dafür gesorgt, dass wir das durch ein anderes Opfer tun können. Eben wie dort bei der 10. Plage durch ein Lamm, das praktisch das eingelöst hat, sodass Gott sagen konnte, stellvertretend durch das Lamm gehört mir diese Erstgeburt. Jetzt kann man die Erstgeburt natürlich behalten und aufziehen und stattdessen eben ein Lamm dafür nehmen. Ein fehlerfreies Lamm. Und das erste Mal, dass Ja, wann war das erste Mal, dass so etwas geschah, dass man statt den Tod eines Menschen, dass ein Tier geopfert wurde oder Tiere geopfert wurden? Ja? Würde ich genauso sehen. Danke, Christian. Wir wissen ja, dass Gott den ersten Menschen gesagt hatte, wenn ihr von dieser verbotenen Frucht nehmt, müsst ihr am gleichen Tag sterben. Die fielen aber nicht am gleichen Tag tot um. Was allerdings war, dass diese Verbindung zerbrach zwischen Gott und dem Menschen. Das führte zum geistlichen Tod und mit dem geistlichen Tod dann auch der irdische Tod. Aber Gott hatte für sie Felle bereitet, offensichtlich von Tieren, und hat stellvertretend diese Tiere sterben lassen, damit Adam und Eva weiterleben konnten. Zumindest ist das so meine biblische Erkenntnis, wo wir das erste Mal haben, dieses Stellvertreter-Gedanken. Ja, und dann bei der Geburt Jesu, als er 30 Jahre alt war und zu Johannes dem Täufer kam, war die Aussage von Johannes dem Täufer: Siehe, das ist das Lamm Gottes, welches für die Sünde der Welt dahingegeben wird. Das ist wie ein roter Faden durch die ganze Bibel. Wir können uns nicht selber erlösen, wir können uns nicht den Himmel verdienen. Jemand anders hat es für uns getan. Derjenige, der gerecht durch diese Welt ging, der nie in eine Sünde eingewilligt hat, der alle Zeit den Willen des Vaters tat. Das ist dieser Jesus Christus, das Lamm Gottes, welches am Kreuz von Golgatha sein Blut für uns vergossen hat. Und weil er ohne Sünde selber war, er hat unsere Sünde auf sich genommen, konnte der Tod ihn nicht halten, und er ist auferstanden und lebt. Der Tod konnte ihn nicht halten. Er hat damit dem Teufel den Kopf zertreten, hat den Teufel besiegt. Das sind alles Rückzugskämpfe, die der Teufel jetzt noch tut, bis er endgültig einmal vernichtet sein wird. Ja, das mal so ein klein wenig hinein. Genau das taten also auch hier Josef und Maria, die Jesus in den Tempel brachten, wie gesagt, etwa am 40. Tag. Alle männliche Erstgeburt soll dem Herrn geheiligt heißen. Und um ein Opfer darzubringen, wie es im Gesetz des Herrn geboten ist, ein paar Turteltauben oder zwei junge Tauben. Das ist der Vers 24 in Lukas 2. Dazu musste man ein Opfer bringen, normalerweise ein Lamm. Und dann heißt es dort in den Mosebüchern, aber die armen Leute können stattdessen auch zwei Turteltauben oder zwei junge Tauben bringen und opfern. Und man sieht, da sie hier ein paar Turteltauben oder zwei junge Tauben opferten, gehörten sie nicht zu den Wohlhabenden, sondern zu den Armen, Josef und Maria, als sie das kleine Jesuskind dort brachten. Ja, und dort begegneten sie vielen Leuten, aber nur zwei, mit denen sie wirklich dann Kontakt hatten. Und die beiden schauen wir uns jetzt mal an. Lukas 2, Abvers 25. Und siehe, es war ein Mensch namens Simeon in Jerusalem. Und dieser Mensch war gerecht, haben wir heute schon mal gehört, von Josef war das, ne? Ja. Er war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels, und der Heilige Geist war auf ihm. Ich sagte schon, auch die Hanna im letzten Vers, Vers 38, in der Einleitung gelesen, auch sie wartete. Sie wartete auf die Erlösung in Jerusalem, so drückt sie es aus. Und hier wird es ausgedrückt, Simeon wartete auf den Trost Israels. Damals wie heute ist es gut, wenn wir Trost erfahren, wenn wir einander trösten oder wenn wir durch besondere Situationen oder Gegebenheiten getröstet werden können. Was ist doch das für ein dauerhafter Trost, wenn wir den Herrn Jesus Christus an unserer Seite wissen? Wenn es schon in, ich glaube, Psalm 90 oder 91 ist es, wenn wir unter den Schirm des Allerhöchsten uns begeben, dann sind wir bewahrt, dann sind wir beschützt, dann kann uns nichts anhaben. Allerdings, wenn wir den Schirm des Höchsten verlassen, dann sind wir wieder eine Beute dieser Welt und dieses Fürsten dieser Welt. Deswegen sollten wir uns immer ganz nah an den Herrn Jesus halten. Er tröstet uns. König David hat es erfahren und sagt es im Psalm 23. Selbst wenn er durch das Todestal ging, er wusste, sein Hirte, der Herr, ging mit ihm. Er war Stecken und Stab. Er tröstete ihn. Ja, so ein gerechter Mensch, wie Simeon hier geschildert wird, er war gerecht, er war gottesfürchtig, er wartete auf den Trost Israels, auf die Hoffnung Israels. Und ich hoffe, sie ist auch deine und meine Hoffnung. Und der Heilige Geist war auf ihm. Drei Verse, dreimal lesen wir vom Heiligen Geist. Und der Heilige Geist war auf ihm, Ende Vers 25, Vers 26. Und er hatte vom Heiligen Geist die Zusage empfangen, dass er den Tod nicht sehen werde, bevor er den Gesalbten des Herrn gesehen habe. Und Vers 27. Und er kam auf Antrieb des Geistes in den Tempel. Wenn das nicht ein Leben im Heiligen Geist ist. Der hat sich nicht nach der Tageszeitung gerichtet, nicht nach den Medien, nicht nach diesem und jenem. Er hatte einfach nur den einen großen Wunsch, sich vom Heiligen Geist leiten und führen zu lassen. Und dazu gehört eben, dass er gottesfürchtig immer wieder den Herrn aufsuchte. Wo war er? Natürlich im Hause Gottes, im Tempel. Das war kein Zufall, dass er gerade an diesem Tag dort war, sondern es war Führung vom Heiligen Geist. Hast du eigentlich auch Führung vom Heiligen Geist? Musst du alles genau planen? Läuft immer alles so ab, wie du dir das vorstellst? Manchmal kann es auch passieren, dass der Heilige Geist einen ganz anders führt, als man selber vielleicht will. Simeon war einer, der sich vom Geist Gottes führen ließ. Er kam auf Antrieb des Geistes in den Tempel. Das erinnert mich an die Stelle im Galaterbrief, Kapitel 5, die ich euch gerne vorlesen möchte. Die Verse 16 bis 18. Dort werden wir nämlich aufgefordert, wandelt im Geist. Ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch und diese widerstreben einander, sodass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Wenn ihr aber vom Geist geleitet werdet, so seid ihr nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Führung des Heiligen Geistes. Vers 22 und folgende: Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. Die aber Christus angehören, die haben das Fleisch gekreuzigt samt den Leidenschaften und Lüsten. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Lasst uns nicht nach leerem Ruhm streben, einander nicht herausfordern, noch einander beneiden. Wir als Kinder Gottes, die wir wiedergeboren sind und den Heiligen Geist in uns hinein bekommen haben, haben die Möglichkeit, im Geist zu wandeln. Das ist ein anderes Leben als das, was die Welt führt. Die kennt das nicht. Die haben auch ein Gewissen, die können gute Sachen tun, aber das, was hier ausgedrückt wird, dass wir uns vom Heiligen Geist leiten, dazu ist es notwendig, in eine Verbindung mit unserem lebendigen Gott zu kommen. Und Gott will ja, dass wir nicht einfach so durch dieses Leben gehen, ohne ihn zu beachten. Er will, dass wir uns bewusst werden, dass es einen lebendigen Gott gibt, dem es gilt, zu ehren, zu preisen und ihm nachzufolgen. Und Gott will, dass der Sünder sich bekehre, umkehre zu dem lebendigen Gott, seine Schuld und Sünde bekennt und ein neues Leben, eine 180-Grad-Drehung im Leben mit dem Heiligen Geist vollführt. Der Geist Gottes, der uns das Wort Gottes aufschließt, der uns einen neuen Weg zeigt, der den Herrn Jesus Christus groß macht, nicht sich selber. Wir haben ja auch von den, ich glaube, 9 Früchte sind es, oder sind es 11? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, jawohl. Die Frucht des Geistes, Vers 22, ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Ich glaube, dazu gehört es auch, wie wir es hier bei Simeon gelesen haben, dass man warten kann. Meistens ist die Wartezeit nicht unbedingt die erfüllendste Zeit. Ob ich in der Arztpraxis sitze und warte, ob ich auf der Autobahn im Stau bin und warte. Man versucht sich dann vielleicht abzulenken. Neulich war ich in der Arztpraxis. Die Älteren haben noch in den Zeitschriften geblättert. Die etwas Jüngeren hatten das Handy vor der Nase. Hauptsache irgendwie die Wartezeit überbrücken. Es gibt vielleicht bessere Möglichkeiten. Gelegentlich, wenn ich losgehe, stecke ich mir mal so ein kleines Johannesevangelium ein. Dann kann ich die Zeit sinnvoll nutzen, wenn ich schon irgendwo warten muss. Immer wieder müssen wir warten. Die einen warten vielleicht auf den Dritten Weltkrieg, die anderen warten auf ihre nächste Urlaubsreise, die einen warten an der Kasse von Aldi, Lidl oder sonst wo. Und irgendwie, und ich hoffe, dass das heute nicht so der Fall ist, dass vielleicht einige hier unter uns warten, dass die Predigt endlich zu Ende ist und man seinen Festtagsbraten genießen kann. Ein bisschen Geduld müssen wir noch haben. Ich glaube, das ist auch irgendwie eine Frucht des Geistes. Langmut, Selbstbeherrschung. Es gibt ein afrikanisches Sprichwort, das wurde Folgendes gesagt: Ihr habt die Uhren, gemeint waren die Europäer, wir haben die Zeit. Ich glaube, warten zu können, hat auch ein bisschen mit Demut zu tun. Simeon und Hanna, sie warteten auf etwas ganz Bestimmtes, auf den Trost Gottes, auf den Retter der Welt. Wollen wir mal schauen, wie es weitergeht? Von Simeon in Lukas 2, 27, er kam auf Antrieb des Geistes in den Tempel. Und als die Eltern das Kind Jesus hineinbrachten, um für ihn zu tun, was der Brauch des Gesetzes verlangte, wir sprachen davon, dann nahm er es auf seine Arme. Muss man sich mal so vorstellen, älterer, fremder Mann, da geht Mutter und Vater mit dem ganz kleinen Kind und er nimmt es einfach aus den Armen. Hier war es so, und es war kein Protest. Dann nahm er es auf seine Arme, lobte Gott und sprach: Nun, Herr, entlässt du deinen Knecht in Frieden nach deinem Wort. Warum? Denn meine Augen haben dein Heil gesehen, das du vor allen Völkern bereitet hast, ein Licht zur Offenbarung für die Heiden und zur Verherrlichung deines Volkes Israel. Ich weiß nicht, was du dir so am meisten wünschen würdest. Ich glaube, bei Simeon können wir es erahnen. Diesen Retter, auf den das Volk so viele Jahrhunderte gewartet hat, diesem Retter zu begegnen, ihn sehen und dann selig sterben. Das war sein Wunsch und das wurde ihm erfüllt. Der Heilige Geist hat es ihm zugesagt, er hält sein Versprechen. Und er konnte sofort erkennen: Glaub nicht, dass dieses kleine Baby dann ein großes Namensschild hatte, ich bin Jesus oder so. Er wusste vom Heiligen Geist, das ist es. Meine Augen haben dein Heil gesehen. Darf ich dich mal in diesem Weihnachtstrubel fragen, haben deine Augen das Heil gesehen? Oder schauen wir nur auf die Weihnachtsbäume, auf dieses und jenes? Pastor Bruns aus Hannover hatte einmal gesagt, die Hauptsache ist, dass die Hauptsache Hauptsache bleibt. Die Hauptsache ist Jesus Christus. auch im Weihnachtsgeschehen. Meine Augen haben dein Heil gesehen, das du zum einen vor allen Völkern bereitet hast, ein Licht zur Offenbarung für die Heiden und zur Verherrlichung deines Volkes Israel. Das ist schon beinahe eine prophetische Offenbarung, würde ich sagen. Die Juden nahmen an, dass der Messias kommen wird für Israel, als der König Israels. Dann beginnt das Reich mit dem König Israel. Hier wird dem Simeon schon offenbar gemacht, dass er nicht nur für das Volk Israel gekommen ist. Ja, da zuerst. Wir wissen, im Johannesevangelium heißt es am Anfang, er kam in das Seine. Damit ist das Volk Israel meiner Meinung nach gemeint. Er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht auf. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Wir dürfen nicht davon ausgehen, dass die breite Masse Jesus zujubelt und wirklich an ihm dranbleibt. Als er mal Brot vermehrte, ja, da jubelten ihm viele zu. Da wollten sie ihn zum König machen. Kaum war die Situation vorbei, war die Begeisterung für Jesus auch vorbei. Wir müssen dranbleiben an ihm. Es ist nicht die große Masse. Es sind Einzelne. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Auch hier auf diesem Tempelberg. Was meint ihr, was da los war? Da war ein Trubel, religiöses, geschäftliches, alles bunt durcheinander vermischt. Viele Menschen, die dort rege hin und her liefen. Nur zwei, hatten ein Auge für dieses ältere, für dieses Ehepaar mit diesem kleinen Jesusknaben. Und er wusste, das ist er, der Messias, der kommen sollte, für die Heiden und für das Volk Israel ein großer Segen. Vers 33. Es ist ja eigentlich ein Geheimnis, was eigentlich erst Paulus so richtig entblättert hat. In Epheser 3 kann man das nachlesen, dass der Heiland eben nicht nur für Israel, sondern auch für uns Heiden gekommen ist. Und dass da aus Zweien dann eins wird in der heutigen Gnadenzeit in der Gemeinde Jesu. Vers 33. Und Josef und seine Mutter verwunderten sich über das, was über ihn gesagt wurde. Damit hatten sie wahrscheinlich nicht gerechnet. Und Simeon segnete sie und sprach zu Maria, seiner Mutter, siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und zum Aufstehen vieler in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Aber auch dir selbst wird ein Schwert durch die Seele dringen, damit aus vielen Herzen die Gedanken geoffenbart werden. Dieser kleine Jesusknabe, wenn er denn groß ist, ist gesetzt zum Fall und zum Auferstehen vieler in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Einerseits, wenige Tage vor seiner Kreuzigung, als er einzog nach Jerusalem, haben sie ihm noch zugejubelt, Palmenblätter auf den Weg gebracht. Das ist unser König. Und wie schnell kann die Meinung umschwenken? Von den Pharisäern angeheizt, riefen sie kurz danach, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Dieser ist gesetzt zum Fall und zum Auferstehen vieler in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Gerade die religiösen Führer der damaligen Zeit haben ihm immer wieder gesprochen. Sie hatten eine ganz andere Vorstellung von dem Messias. Es gab ja so viele Gesetze und die damaligen Pharisäer haben immer noch ein Gesetz drauf gemacht, immer noch enger. Und der Jesus, er hat das Gegenteil gemacht. Er hat eigentlich mal die Gesetze zusammengefasst in den zwei wichtigsten. Gott von ganzem Herzen lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Übrigens zwei Gesetze, die es schon in den Büchern Mose getrennt gab. Ich denke, dieser Vers 35 ist persönlich an Maria gemünzt, aber auch dir selbst wird ein Schwert durch die Seele dringen, damit aus vielen Herzen die Gedanken geoffenbart werden. Ein Schwert durch die Seele dringen ist vermutlich die Situation, von der wir schon hörten, dass der Jesus am Kreuz hing, um sein Leben für uns auszuhauchen, wo sie ihn ans Kreuz genagelt haben. Schwer, sehr schwer zu ertragen, erst recht für eine Mutter. Und doch, gebe ich dir recht, sie zerbrach daran nicht. Sie sah weiter. Sie erahnte, sie erkannte, das musste so sein. Spätestens nach der Auferstehung war sie gewiss. Das gehörte zum Plan Gottes dazu. Ja, und dann noch kurz auf die zweite Person. Vers 36 bis 38. Und da war auch Hanna, eine Prophetin, die Tochter Phanuels aus dem Stamm Asser. Die war hochbetagt und hatte nach ihrer Jungfrauschaft mit ihrem Mann 7 Jahre gelebt. Und sie war eine Witwe von etwa 84 Jahren. Und was tat sie? Sie saß auf dem Sofa, war ja schließlich alt genug und ruhte sich aus. Nein, die wich nicht vom Tempel, sondern diente Gott mit Fasten und Beten Tag und Nacht. Also ich glaube tatsächlich, für Christen gibt es in dem Sinne gar keine Rente, sondern so der Herr Kraft schenkt, dürfen wir Jesus bezeugen, dürfen wir mit ihm wandeln, wie es hier auch diese Hanna hat. Dürfen wir anderen, so die Gelegenheit da ist, von Jesus berichten, unserer Hoffnung in unserem Herzen. Während die Weltmenschen irgendwo auf das Sterben zu rücken, auf ihre Vermutung, dann ist alles aus, haben wir eine lebendige Hoffnung. Und das können wir eigentlich gar nicht für uns behalten. Das müssen wir viel mehr ausstrahlen. Die wich nicht vom Tempel, wahrscheinlich wohnte sie dort direkt irgendwo in einem der kleinen Unterkünfte im Tempel. Davon gab es ja einige für die, die im Tempel dienten. Und ja, irgendwie diente sie ja auch, vielleicht nicht offiziell, aber sie diente Gott mit Fasten und Beten Tag und Nacht. Wir werden ja einmal alle Belohnungen bekommen. Wir werden manchmal staunen, wer viel bekommen wird. Oft sind das nicht die Berühmten und Berüchtigten, na, die Berüchtigten vielleicht sowieso nicht, aber die in der christlichen Szene Bekannten. Nein, hier solch eine Witwe, solch ein Simeon, die still ihren Dienst taten und doch hat der Heilige Geist sie benutzt, davon bin ich überzeugt, ein Zeugnis von Jesus zu sein. Ein Zeugnis des lebendigen Gottes. Was ist doch das vorbildhaft, auch wenn wir jetzt in Kürze ins neue Jahr hineingehen, dass wir uns von solchen, dass wir solche als Vorbild nehmen. Es ist tatsächlich so, dass sie offensichtlich schon im Voraus das Wort Jesu kannte, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und alles andere lasst hinten anstehen. Der Herr wird dafür sorgen. Wenn wir für den Herrn da sind, garantiert ist er auch für uns da. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Und das tun die, die wissen, ihr Schatz ist dort in der Höhe, im Himmel und nicht im Tresor. Sie diente Gott mit Fasten und Beten und Nacht, Tag und Nacht. Auch diese trat zu derselben Stunde hinzu, Gott führte das wieder so zusammen, und pries den Herrn und redete von ihm zu allen, die auf die Erlösung warteten in Jerusalem. Ich glaube, eins ist uns bewusst geworden. Dieses Warten auf Jesus ist nicht etwas Passives. Man lebt in einer Erwartungshaltung. Man kann es kaum erwarten, wie vielleicht Kinder zu Heiligabend, wenn die Geschenke kommen. Wann ist es endlich soweit? Und dann taten sie nicht irgendwas Komisches. Sie berechneten nicht von sich aus, wann der Herr Jesus vielleicht kommen würde. Der Geist Gottes zeigte es ihnen rechtzeitig. So, jetzt findet euch dort und dort ein. Dort werdet ihr den finden, dem ihr euer Leben anvertraut habt. Ich finde, das ist so etwas Schönes. Aber wir lesen nur von diesen Zweien hier im Tempel, obwohl so viele Menschen da waren und auch Religiöse sicherlich darunter. Doch beide, diese beiden, hatten das Blick für das Eigentliche. Sie sahen in dem Kind was viele damals und auch heute übersehen, dass er der von Gott gesandte Retter Jesus Christus ist. Die einzige Hoffnung, die wir als Menschen haben. Den vielleicht schönsten Satz in diesem Bericht, finde ich, steht in Vers 30, Lukas 2, Vers 30. Denn meine Augen haben dein Heil gesehen. Wenn wir das sagen können, wer will dann wieder uns sein? Ja, das ist eigentlich das Wunder der heiligen Weihnacht, dass ein hilfloses Kind unser aller Helfer wird. Ein Ausspruch von Friedrich von Bodelschwingh. Und sein Name lautet Jesus. Es gibt keinen anderen Namen unter dem Himmel, in dem wir gerettet werden könnten. Jesus bedeutet Rettung. Er ist unsere Rettung. Aus all den Problemen, aus all unserer Schuld und Sünde können wir uns nicht an den Haaren selber herausziehen. Selbsterlösung gibt es nicht. Nur Erlösung durch ihn, der in diese Welt gekommen ist, wenn du und ich in diese Welt gekommen sind, dann um zu leben. Er ist geboren, um zu sterben, für dich und für mich. Ich denke, wir dürften ihn jetzt noch gemeinsam anbeten. Amen. Lasst uns aufstehen und wer möchte, kann dem Herrn Jesus danken. Für die Gemeinschaft mit dir und untereinander, für diese Hoffnung, die du in unser Herz hineingelegt hast. Du selbst bist der Erlöser, die Hoffnung. Wir dürfen dir begegnen. Mache uns bereit, dir zu begegnen. Du wirst wiederkommen in Macht und Herrlichkeit. Lass uns Wartende sein, aber warten im Heiligen Geist, im Wandel des Heiligen Geistes, dass wir die Zeit nicht vertrödeln mit Unnötigen, sondern dass du an der ersten Stelle unseres Herzens sein möchtest. Lass uns, wie auch Simeon und Hanna, wie die Hirten und die Weisen, dich bezeugen mit einem frohen, dankbaren Herzen. Amen.